Selbstbewusst auftreten, einfach mal Nein sagen, das muss man können. Naja, nicht ganz. Das kann man auch lernen, tatsächlich. Die Münchner Psychologin Bärbel Wadecki packt das Thema Selbstzweifel an. Bei einem Vortrag in Ingolstadt zeigte sie die Schritte auf dem Weg zu mehr Selbstbewusstsein auf. Aber auch, warum solche Zweifel manchmal tatsächlich sehr gut sein können. Folgender Beitrag ist eine gekürzte Version ihres Vortrags im März 2017.
Stellen Sie sich mal vor, Sie würden morgen früh aufwachen. Und in der Nacht kommt, ohne dass Sie es merken, eine Fee schleicht sich in Ihre Träume und in Ihren Schlaf. Und diese Fee schafft es, dass Ihre Selbstzweifel weg sind. Und nächsten Morgen wachen Sie auf. Und nicht mehr die Selbstzweifel bestimmen Ihr Denken und Tun, sondern Ihr Selbstvertrauen, Ihr Gefühl von Selbstwert. Die Frage ist, was würden Sie anders tun? Was würden Sie tun oder lassen, wenn Sie ohne Selbstzweifel leben würden? Manche sagen vielleicht auch nichts anderes, weil ich mache eh schon, was ich will. Viele würden vielleicht sagen, oh ja, ich müsste eigentlich mal mit XY sprechen, das liegt mir schon lange am Herzen, ich traue mich aber nicht. Oder ich würde so gern ein Projekt in die Hand nehmen und ich würde so wahnsinnig gern das und das machen. Aber dann kommen die Selbstzweifel, oh, geht das, darf ich das, ist das gut? Die Liste all dessen, was wir tun würden, wenn wir keine Selbstzweifel hätten, ist relativ lang. Das heißt, dass wir eigentlich sehr häufig nicht wirklich das leben, was wir leben wollen, weil wir uns nicht trauen, weil die Selbstzweifel uns hindern, das zu tun und das umzusetzen, das zu fühlen und zu wollen, was unser eigenes ist. Und das ist im Grunde sehr schade, weil es ist ja unser Leben und wir könnten es mit dem füllen, was für uns stimmt. Und je größer die Selbstzweifel, umso unsicherer sind wir, umso weniger selbstbewusst treten wir auf, sondern wir sind immer sozusagen mit all den Gedanken verbunden, die uns das Leben schwer machen. Natürlich gibt es keinen Menschen, der nicht irgendwann Selbstzweifel hat. Das gehört zum Menschsein dazu, dass wir uns fragen, ist das wirklich gut, was ich hier tue? Ist es richtig? Könnte ich es vielleicht besser machen? Müsste ich mich anders verhalten, damit ich vielleicht ein besserer Mensch bin? Das sind Fragen, die sind sogar sehr wertvoll. Das sind kritische Fragen, die wir uns stellen, ob das, was wir tun, wirklich zielführend ist. Ja? Ist denn das, was ich arbeite, wirklich das, was mir gut tut und was mich dahin bringt, wo ich will? Ist die Beziehung, in der ich lebe, wirklich noch die Beziehung, die mich glücklich macht? Oder müsste man eigentlich daran was ändern? Das sind alles Fragen, die uns weiterbringen können im Leben. Wenn wir uns diese Fragen nicht stellen, dann verharren wir in dem Alten und es passiert eigentlich nichts Neues und wir entwickeln uns nicht weiter. Das sind aber Selbstzweifel, die uns sozusagen gut dastehen lassen. Also wir machen uns nicht kleiner, wir werten uns dadurch nicht ab, sondern wir stellen uns kritische Fragen, die wirklich wichtig sind, immer mal wieder im Leben, so eine Orientierung, so eine Ortsbestimmung. Wo stehe ich denn? Sie kennen aber sicherlich auch die anderen Selbstzweifel. Diese Fragen, darf ich das? Ist das in Ordnung? Was sagen die anderen Leute? Das sind Fragen, die uns nicht sehr viel weiterbringen, sondern die bringen uns eigentlich von uns weg. Weil wir dann nämlich gedanklich in den Köpfen der anderen sind und mit dem Blick der anderen auf uns drauf gucken. Das Interessante ist, wir werden nie wissen, wie die anderen auf uns drauf gucken. Das werden wir nie wissen. Aber wir meinen natürlich, dass die anderen kritisch drauf gucken und wir uns anpassen müssen, brav sein müssen und bestimmte Dinge nicht tun dürfen. Selbstzweifel in einem negativen Sinne können wirklich sehr destruktive Folgen haben, weil wir natürlich unser Selbstwertgefühl mit jeder Anschuldigung oder mit jeder Frage, bist du gut genug, ist es richtig, was du tust, das Selbstwertgefühl nicht stärken, sondern senken. Und je geringer das Selbstwertgefühl, umso stärker die Selbstzweifel. Also es ist wie ein Teufelskreis. Ein anderer Inhalt von Selbstzweifeln ist, sich zu vergleichen mit anderen. Das ist eine ganz beliebte Technik, um den eigenen Selbstwert zu ruinieren. Denn in der Regel vergleichen wir uns mit denen, die besser sind. Die sind schöner, jünger, klüger, reicher. Und wenn wir uns damit vergleichen, dann schneiden wir immer schlecht ab. Wir können uns natürlich auch mit denen vergleichen, die unter uns sind, dann überhöhen wir uns, bringt uns aber auch letztendlich nicht weiter. Das heißt, wichtig ist, dass wir erkennen, okay, ich vergleiche mich und ein Vergleich kann auch was Gutes sein, um mal so zu gucken, wo stehe ich im Verhältnis zu den anderen. Dass man sozusagen so sich so eine Position irgendwie erdenkt. Das Problem beim Vergleichen ist aber in der Regel, dass wir das, was die anderen tun und sind, zum Maßstab für uns machen. Und sagen, nur wenn ich so bin wie die anderen, dann kann ich glücklich sein. Das ist die Falle. Einfach nur zu sagen, ich bin so, du bist so, ist völlig in Ordnung. Aber wenn ich sozusagen mich zu jemandem mache, der ich gar nicht bin, nur weil die anderen in meinen Augen so erfolgreich, so schön oder so glücklich sind, dann wird es zum Problem, weil dann muss ich mein Leben aufgeben und muss mich an etwas anpassen, was gar nicht meins ist. Und das führt nicht zu einem guten Selbstwertgefühl. Das hat auch mit Souveränität nichts zu tun, weil das ist reine Anpassung. Und sie macht unglücklich, weil wir werden das Leben, was andere leben, werden wir nie leben können, einfach weil wir gar nicht die Menschen sind, die die sind. Und wir haben andere Bedürfnisse. Und deshalb ist es so wichtig zu gucken, ist es denn wirklich für mich sinnvoll und gut und richtig, mich zu vergleichen? Ist es nicht besser zu gucken, bin ich an dem Punkt, wo ich gerne sein möchte? Das ist dann die Frage, die uns weiterbringen kann. Jetzt geht es noch einen Schritt weiter, nämlich die Frage, bin ich so, dass du mich liebst? Dann muss ich nicht nur so sein wie die anderen, sondern ich muss so sein, dass ein anderer sagt, ja, du bist liebenswert. Oh Gott, ist das schwer. Wer es jemals versucht hat, weiß, es funktioniert nicht. Entweder sind wir liebenswert oder wir sind es nicht. Wir können es nicht machen. Und vor allen Dingen, was dann daraus entsteht in Beziehungen, zum Beispiel in Zweierbeziehungen, ist, dass wir versuchen, uns, ich habe es vorhin schon gesagt, an die vermeintlichen Erwartungen des anderen anzupassen. Wir verlieren unsere Eigenart und wir fangen an, mit dem anderen eins zu werden. Das heißt, wir werden Milchkaffee. Wir haben einmal Kaffee und einmal Milch. Und wenn ich nicht mich traue, Milch zu bleiben, weil ich denke, ich bin für den schwarzen Kaffee viel zu weiß, dann werde ich mich in den Kaffee hineingießen. Und dann ist das Ganze eine hellbraune Flüssigkeit. Es gibt aber keinen richtigen Kaffee mehr und keine Milch mehr. Das heißt, diese konfluenten Beziehungen, wo man sagt, Liebe ist, gleich zu schwingen, dasselbe zu wollen, dasselbe zu denken, dasselbe zu tun, ist erstens furchtbar langweilig, aber davon abgesehen, es nimmt beiden Menschen das, was sie ausmachen. Und Beziehung heißt ja, sich sozusagen wirklich beziehen auf jemanden, der anders ist. Und zu gucken, was ist unsere Gemeinsamkeit, wo sind wir unterschiedlich. Das ist ja die Spannung, die in Beziehungen dann letztendlich auch die Liebe ausmacht. Ja? Und diese konfluenten Beziehungen, die haben natürlich einen riesen Vorteil, es gibt keine Konflikte. Weil wenn man alle dasselbe will, dann kann man nicht anecken. Dieses Konfluente ist wirklich Harmonie um jeden Preis. Lieber sage ich nicht, was mir auffällt, was ich nicht will, wo ich eine Grenze habe, das sage ich alles nicht in einer konfluenten Beziehung. Um der Harmonie willen. Und wenn Sie das lange machen, dann werden Sie irgendwann die Beziehung nicht mehr mögen, weil von Ihnen nichts mehr übrig ist. Und dann kommen Sie vielleicht zu mir und sagen, nun helfen Sie mir mal da raus aus dem Ganzen. Wir trauen uns so selten, nicht in der Masse zu schwimmen, sondern anders zu sein, auch in Beziehungen, in Zweierbeziehungen. Und den Mut zu haben, zu sagen, und ich erhebe meine Stimme, ist gerade in den heutigen Zeiten so wichtig, dass wir diese Stimme erheben. Gut, jetzt kommt noch eines, nämlich den kennen Sie auch, der innere Selbstkritiker. Menschen mit einem starken Selbstzweifel, mit starken Selbstzweifeln und einem schwachen Selbstwertgefühl sind Aschenputtelmenschen. Das sind Menschen, die sozusagen in der Sicherheit der Asche bleiben. Sie leiden zwar, aber sie müssen sich nicht rauswagen. Und wenn, dann nur im Dunkeln. Und sobald es hell wird, verkriechen sie sich wieder. Und das Irre ist an Aschenputtel, Aschenputtel ist eine Prinzessin. Und hinter jedem Aschenputtelmenschen steckt eine Prinzessin. Oder in jedem Aschenputtelmenschen steckt eine Prinzessin. Und die zu finden ist gut. So, das war jetzt das Thema Selbstzweifel. Jetzt kommt das Thema Selbstwertgefühl. Was ist denn das überhaupt? Wir reden immer vom Selbstwert. Was ist denn das? Der Selbstwert ist nichts anderes als unsere subjektive Einschätzung unseres Wertes. Man könnte auch sagen, es ist der Ruf, den wir bei uns erworben haben. Entweder ein gescheiter, ein guter oder ein schlechter Ruf. Das heißt, es hat sehr viel mit Empfindung zu tun. Es ist nicht etwas, was wir über den Kopf machen, sondern was wir fühlen. Deshalb heißt es ja auch Selbstwertgefühl. Und dann gibt es auch noch die Tatsache, dass sich Menschen sehr unterscheiden von der Stärke ihres Selbstwertgefühls. Es gibt Menschen, die haben ein starkes Selbstwertgefühl. Und es gibt Menschen, die haben ein schwaches. Und das hat nichts damit zu tun, dass die einen besser sind als die anderen, sondern es hat damit zu tun, dass sie unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Und wir wissen, dass frühkindliche Erfahrungen ganz stark prägen, und zwar nicht nur seelisch, sondern auch hirnphysiologisch. Sie prägen unser Angstniveau, sie prägen unser Mutniveau. Wenn wir in Umgebungen aufwachsen, wo wir nicht gefördert werden, wo keiner da ist, der sagt, hey, du bist ein klasse Kind, uns in den Arm nimmt und uns unterstützt und dennoch auch Grenzen aufzeigt. Wenn wir das kriegen, dann können wir relativ gut unsere Identität entwickeln. Nun haben wir das große Vergnügen, dass das Selbstwertgefühl nicht nur eins ist, sondern es gibt viele Selbstwertgefühle. Das hat den großen Vorteil, dass wir uns nicht völlig abwerten müssen, sondern wir haben immer noch die Chance, in ein paar Bereichen uns gut zu fühlen. Ich will Ihnen jetzt nur 6 nennen, es gibt sicherlich noch sehr viel mehr, aber ich finde diese 6 sehr wichtig, weil sie uns im Leben permanent begegnen. Das erste ist der emotionale Selbstwert. Das ist die Frage, mag ich mich oder mag ich mich nicht? Da geht es um das Gefühl, da geht es darum, dass ich achtsam mit mir umgehe, dass ich sage, ich bin so wertvoll, dass ich auf mich aufpassen muss, dass ich mich nicht in Gefahr bringe, dass ich gut mit mir umgehe, dass ich wahrnehme, was für mich wichtig und richtig ist. Das zweite ist das Gefühl von Sicherheit im Kontakt. Haben Sie die Fähigkeit, mit Menschen in Kontakt zu treten? Trauen Sie sich, Ihre Meinung zu vertreten? Da haben wir es wieder. Oder aber sind Sie eher jemand, der so eine Tarnkappe aufsetzt und sich denkt, hoffentlich ist der die Begegnung schnell wieder vorbei. Also, wie ängstlich oder wie mutig sind Sie im Kontakt? Das Dritte ist der Umgang mit Kritik. Daran zeigt sich die Stärke des Selbstwertgefühls sehr deutlich. Ist es so, dass ich durch Kritik völlig innerlich zerstört bin oder schwerst gekränkt? Oder aber kann ich Kritik hören? Es tut immer weh, wenn wir kritisiert werden. Das brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Aber kann ich vielleicht innerlich so sagen, okay, jetzt werde ich kritisiert, ich bin trotzdem in Ordnung und ich höre mal, was da kommt an Kritik. Vielleicht kann ich was draus lernen. Und das Vierte, also mögen, Beziehung, Kritik, die vierte Variante von Selbstwertgefühl ist, wie gehe ich mit Leistung um? Bin ich ein Mensch, der sich vertraut, Leistung zu erringen, oder aber fange ich erst gar nicht an, weil ich mich sowieso für einen Versager halte? So, das waren jetzt vier. Und jetzt kommen wir zum Körper. Unser Körper, der ist nicht nur dazu da, dass wir ihn ankleiden, sondern unser Körper ist ein Teil von uns, ein ganz, ganz wichtiger Teil von uns. Der bringt uns durchs Leben. Unsere Füße latschen jeden Tag mit uns durch die Gegend. Haben Sie denen schon mal Danke gesagt? Und der Körper ist was ganz, ganz Wichtiges. Und wenn wir den ablehnen, dann lehnen wir uns automatisch auch ab. Das ist so. Und natürlich sind unsere Körper in der Regel nicht so, wie wir sie gerne hätten. Aber das teilen, glaube ich, 90% der Menschen miteinander. So, und das Sechste ist auch wieder Körper, aber da geht es nicht um das Wohlfühlen und um die Attraktivität, sondern um die Sportlichkeit, nennt sich's. Aber das finde ich einen blöden Begriff eigentlich. Es geht darum zu gucken, wie viel traue ich meinem Körper zu? Kann der kraftvoll sein? Kann der sich bewegen? Kann er im Gleichgewicht bleiben? Oder traue ich ihm nichts zu? Ja? Und gehe immer nur ganz vorsichtig oder, oh, das strengt mich viel zu sehr an. Ne? Oder power ich den so durch die Gegend, dass ich gar nicht mehr spüre, dass das eigentlich zu viel ist. So, ja. Jetzt kommen wir zum dritten Teil. Jetzt kommen wir zu der Frage, was können wir tun, um unser Selbstwertgefühl zu stärken? Methoden, um das Selbstwertgefühl zu stärken. Vieles wird für Sie nicht unbekannt sein, dennoch ist es immer wieder wichtig, es sich wieder klar ins Bewusstsein zu heben. Das allererste ist der Satz, ich lebe jetzt. Der ist sehr abgedroschen, aber er ist meiner Meinung nach ein ganz wesentlicher Satz. Auch dieses Carpe Diem, ne? Nutze den Tag, also dieses, die Wahrnehmung ins Jetzt zu holen und im Jetzt zu leben. Im Jetzt gibt es keine Selbstzweifel. Die Selbstzweifel beziehen sich auf etwas, was war oder auf etwas, was sein wird. Jetzt im Moment, in dem Moment, in dieser Sekunde haben Sie keine Selbstzweifel, können Sie gar nicht haben, außer Sie fangen an zu denken, was war, was wird sein. Nichtsdestotrotz ist es für uns Menschen ganz schwer, wirklich im Moment zu bleiben. Aber wir können uns immer wieder in den Moment zurückholen, weil jetzt im Moment das Leben stattfindet, nicht gerade eben oder gerade, also was vorbei ist, sondern jetzt in dem Moment. Und in dem Moment ist eigentlich alles rund. Und wichtig ist, dass wir versuchen, unsere Gedanken auch ins Jetzt zu holen. Und die Methode der Wahl, um ins Jetzt zu kommen, ist die Wahrnehmung. Die Wahrnehmung dessen, was im Moment ist. Zu spüren, was ist gerade in mir und die Sinne zu benutzen, zu gucken, zu hören, zu berühren, zu schmecken. All das bringt uns in die Gegenwart. Ich möchte Ihnen eine kurze Geschichte vorlesen. Es kommen ein paar Suchende zu einem alten Zen-Meister. Herr, fragen sie, was tust du, um glücklich und zufrieden zu sein und selbstbewusst? Wir wären auch gerne so glücklich und selbstbewusst wie du. Der Alte antwortete mit mildem Lächeln. Wenn ich liege, dann liege ich. Wenn ich aufstehe, dann stehe ich auf. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Und wenn ich esse, dann esse ich. Was du sagst, tun wir auch. Wir schlafen, essen, gehen, aber wir sind nicht glücklich und selbstbewusst. Was ist also dein Geheimnis? Sicher, auch ihr liegt und ihr geht und ihr esst, aber während ihr liegt, denkt ihr schon ans Aufstehen. Während ihr aufsteht, überlegt ihr, wohin ihr geht. Und während ihr geht, fragt ihr euch, was ihr essen werdet. So sind eure Gedanken ständig woanders und nicht da, wo ihr gerade seid. Das ist der Unterschied. Gut, das ist das eine. Das andere ist Achtsamkeit für den Körper. Unser Körper braucht genauso Achtsamkeit wie unser Geist. Und eine Methode, um Achtsamkeit zu bewirken im Körper, ist Atmen. Unser Atem ist wirklich der Königsweg. Wir alle atmen nur immer so ein bisschen oben, so zum Überleben, aber nicht wirklich tief. Und genau, ne? Richtig gähnen und richtig mal atmen. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt auch eine wunderschöne Übung, die Sie zu Hause machen können, dass Sie sich einen Tennisball unter den Fuß legen und mit der Fußsohle und den Zehen über diesen Tennisball fahren. Am besten, wenn Sie stehen, weil dann haben Sie ein bisschen mehr Kraft auf dem Tennisball. Hervorragend. Das aktiviert ganz, ganz viele Nervenenden im Fuß und macht ein ganz, ganz schönes Gefühl. Wirklich eine Bewusstheit für die Füße, für die Fußsohlen. Und genauso Achtsamkeit für ihre Gedanken und Vorstellungen. Sie sind die Herren ihrer Gedanken. Kein anderer. Sie machen das. Und sie können den ganzen Tag mit sich blöd umgehen oder sie können freundlich zu sich sein. Was sie machen können ist, sie können sich überlegen, wie lange eine andere Person es mit ihnen aushalten würde, wenn sie die so anreden, wie sie sich untertags anreden. Und wenn Sie das Gefühl haben, sie bleibt nicht lange, dann ist Handlungsbedarf. Sehr häufig haben wir ja drauf dieses Ich kann nicht. Ne? Und jetzt werde ich Ihnen noch eine kleine Geschichte vorlesen, wie man aus einem Ich kann nicht ein Ich kann macht. Während der Zirkusvorstellung stellt der Elefant sein ungeheures Gewicht, seine eindrucksvolle Größe und seine Kraft zur Schau. Nach der Vorstellung aber bleibt er immer brav mit dem Fuß an einem kleinen Pflock angekettet. Nichts deutet mehr auf seine Größe und Stärke hin. Der Pflock ist allerdings nichts weiter als ein winziges Stück Holz, das kaum ein paar Zentimeter tief in der Erde steckt. Der Elefant, der die Kraft hat, einen Baum mitsamt der Wurzel auszureißen, könnte sich also mit Leichtigkeit von diesem Pflock befreien und fliehen. Warum tut er es nicht? Was hält ihn zurück? Weil er dressiert ist? Doch wenn er dressiert ist, warum muss er dann noch angekettet werden? Die Antwort ist, der Zirkuselefant befreit sich nicht, weil er schon seit seiner frühesten Kindheit an einem solchen Flock gefesselt ist und es nichts anders kennt. Denn der kleine Elefant wird gleich nach der Geburt festgebunden. Er zieht und zieht an dem Pflock, um sich zu befreien. Aber trotz aller Anstrengung gelingt es ihm nicht, weil dieser Pflock zu fest in der Erde steckt. Er versucht es jeden Tag aufs Neue, bis eines Tages eines für seine Zukunft verhängnisvollen Tages das Tier seine Ohnmacht akzeptiert und sich in sein Schicksal fügt. Der riesige, mächtige Elefant flieht nicht, weil der Ärmste glaubt, dass er es nicht kann. Allzu tief hat sich die Erinnerung daran, wie ohnmächtig er als Kleiner war, in sein Gedächtnis eingebrannt. Und das Schlimme dabei ist, dass er diese Erinnerung nie wieder ernsthaft hinterfragt hat. Nie wieder hat er versucht, seine Kraft auf die Probe zu stellen. Und dieser kleine Elefant in uns ist der, der uns nicht lässt. Das sind die kleinen Kinderanteile in uns, wo wir gelernt haben, uns anzupassen, brav zu sein und nicht so zu sein, wie wir sind. Und wenn wir erwachsen sind, haben wir immer noch diese Macht dieser kleinen Teile in uns, die immer noch glauben, klein zu sein. Dabei sind wir schon so groß. Wenn wir denken, Menschenskind, ich bin doch schon erwachsen, ich muss das doch können, dann haben wir eine Chance, das Alte wirklich uns bewusst zu machen und zu überwinden und in das Gefühl von Können hineinzugehen. Diese kleinen Elefanten sind natürlich verbunden mit ganz bestimmten Botschaften, die wir gekriegt haben. Das würde jetzt aber ein bisschen zu weit führen. Diese Botschaften müssen wir letztendlich auch irgendwann überwinden, aber das machen wir jetzt nicht, sondern wir machen was anderes, nämlich Ressourcen. Ressourcen ist etwas, was wir umsetzen können ohne Therapie. Ressourcen sind Kraftquellen in uns und außerhalb von uns. Und wenn wir diese Kraftquellen finden, können wir sie auch anzapfen. Und eine Kraftquelle in uns selber kann zum Beispiel ein positiver Blick auf uns sein und auf die Welt. Also es gibt ja Menschen, die sagen, das Glas ist halb leer und die anderen sagen, es ist halb voll. Wer hat wohl mehr vom Leben? Der Halbvolle. Das heißt, wenn wir anfangen, dankbar zu sein, wenn wir wirklich unsere Fähigkeiten, unsere Liebenswürdigkeiten, unsere Kompetenzen, unsere Kreativität, wenn wir all das wirklich anzapfen, dann haben wir sozusagen ganz, ganz gute innere Ressourcen, auf die wir uns zurückziehen können. Die äußeren Ressourcen dienen dazu, die inneren zu stärken. Wir wissen aus der Forschung, das Wichtigste, die wichtigste Quelle für den Menschen sind gute, stabile Beziehungen. Dann alles, was ihnen Freude macht, ist eine Ressource. Oder was sie gut können. Die sagen, ja, das kann ich gut, das würde ich gerne machen. Tun sie es. Etwas, was ihnen Kraft gibt, zum Beispiel die Natur. All das sind unsere Ressourcen. Nutzen sie sie. Und was natürlich ganz wichtig ist, ist Sinn. Und wo immer wir den Sinn finden, das kann man nicht vorschreiben, wo jemand einen Sinn findet. Der eine in der Religion, der andere im Helfen, der dritte im Kreativsein, der vierte im was weiß ich wie. Wichtig ist, dass wir kapieren, dass Sinn etwas Individuelles ist, was wir gestalten, was wir finden für uns und was man niemandem vorschreiben kann. Souveränität ist Selbstbestimmung. Souveränität heißt, ich lebe mein Leben und nicht das Leben, was jemand vielleicht von mir meint, dass ich leben soll. Oder das Leben von Mama oder das Leben von Papa. Wie oft funktioniert das? Dass Menschen nicht ihr wirkliches eigenes Leben leben. Und ich kann nur sagen, gehen Sie zu Ihrem Leben. Bestimmen Sie selber, was Sie tun wollen und was Sie nicht tun wollen. Das heißt nicht, dass wir jetzt egozentrisch durch die Gegend rasen und uns nicht umgucken, weil Empathie, Einfühlung in einen anderen Menschen uns natürlich genauso stärkt. Aber wichtig ist erstmal zu gucken, ist das, was ich tue, wirklich stimmig mit mir? Ist es in Ordnung? Habe ich wieder Ja gesagt, obwohl ich Nein meine? Souveränität bedeutet, ich bin frei, so zu sein, wie ich bin. So auszusehen, wie ich aussehe und das zu tun, was ich will. Also, das Souveränität heißt nicht Unterwerfung, sondern Beziehung. Souveränität hat was mit Freiheit zu tun. Ich entscheide und ich bin in Kontakt mit meinen Bedürfnissen, was ich brauche. Und es gibt einen wunderschönen Spruch von Sharon Jones, die sagt, ich habe gelernt, meinen Wert nicht an Äußerlichkeiten zu bemessen. Sonst hätte ich mich längst aufgegeben. Zu klein, zu schwarz, zu fett. Meine Mutter sagte immer, zeig dich, mein Mädchen, dann spürst du, was du wert bist. Vielen Dank.
Bärbel Wadetzki, Münchner Psychologin und übrigens auch Buchautorin, sollten Sie jetzt Lust haben, noch tiefer in das Thema einzutauchen. Sie hörten einen Podcast der katholischen Erwachsenenbildung Ingolstadt. Veranstalter des Infoabends waren eben die KEB, der Katholische Frauenbund und der Sozialdienst katholischer Frauen Ingolstadt.